Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Hanfpalmen, Kiwi oder Safran. Vor einigen Jahrzehnten wurde sowas noch teuer exportiert. Inzwischen wachsen diese exotischen Pflanzen auch in Deutschland. Zu verdanken ist das unter anderem dem Klimawandel. Und oft ist dann nur noch der Absatz das Problem, wie Susanne Lettenbauer in Bayern erfahren hat.
Endlose Safranfelder auf den Hochebenen des Iran. Lila-bläuliche Krokusse in langen Reihen nebeneinander. Verhüllte Frauen, die stundenlang im Morgengrauen gebückt die Blüten zupfen. Safran, exportiert aus dem Iran, Afghanistan, Kaschmir und Nordafrika, kostet bis zu 30.000 Euro pro Kilogramm. Ein lukratives Geschäft, in dem viel manipuliert wird.
Ja, da hätte ich gesagt, wir gehen gleich mal da Richtung Feld und dann fangen wir dort ganz richtig an.
Morgens stehen die Safran-Krokusse in Reihe auf einem Feld in Unterdallersbach in Mittelfranken. Die Blüten halb geöffnet. Der Unterschied zu Marokko, Afghanistan oder Iran, die Temperaturen schwanken an diesem Morgen im Oktober um die frische 10 Grad. Aber gegen Mittag kommt die Sonne raus, T-Shirt-Wetter. Früher herrschten um diese Zeit in Bayern schon 0 Grad, doch das ist lange her. Die lila-blauen Blüten stehen gut sichtbar im Abstand von 40 zu 20 Zentimetern auf einer grünen Wiese.
Das erste Feld, das wir haben, ist weiter oben Richtung Glashofen, also hinter dem Wald, geradeaus oben. Und das haben wir letztes Jahr hier noch dazu gepflanzt.
Morgens um 7 Uhr beginnt die Ernte für Christina Waldmeier und ihren Mann Jean-Frédéric Waldmeier, gebürtiger Franzose. Im August hatten sie rund 10.000 Knollen gesteckt, palettenweise geliefert von einem holländischen Lieferanten. Ab Oktober beginnt die Blüte, manchmal am 1., manchmal am 15. Oktober. Ohne Folien, Tunnel oder Erdheizung, dank Klimawandel. Safran blüht rund 4 Wochen, bis der Bodenfrost einsetzt. Und der kommt immer später. Im Gegensatz zu den europäischen Pflanzen wächst Safran von September bis März über die Wintermonate. Dann, wenn in Mittelfranken die Regenhäufigkeit steigt. Im Frühjahr und Sommer, wenn die bayerischen Landwirte unter den zunehmenden Dürremonaten leiden, hält Safran Sommerruhe von April bis August. Nahezu ideale Bedingungen. Und das, obwohl Landwirt Waldmeier genau dieselben Knollen anbaut wie im Iran oder Indien, biologisch gesehen. Also keine besondere europäische oder nordafrikanische Sorte.
Sie sind, es ist ein ganz normaler Ackerboden, nichts besonders. Wir haben ein bisschen Sand angebracht, weil zu lehmig mag er es nicht. Staunässe muss man vermeiden, purer Sand mag er auch nicht. Dazwischen passt er sich an. Also er braucht eine Stelle, wo es im Winter sonnig ist, weil er wird seine Blätter dann im Winter rausstrecken und er will die Sonne sehen. Ja.
Mittelfranken gehört zu den trockensten Regionen Deutschlands. Wenig Niederschlag im Sommer, warmer Herbst und milde Winter mit Schnee bei 0 Grad. Die Höchstwerte rund um das nahegelegene Feuchtwangen liegen im September bei 30 Grad, im Oktober bei 24 und im November immerhin noch bei 18 Grad. Dennoch, Safran ist in Deutschland nicht schnell verdientes Gewürzgold. Bis zu 3.000 Blüten pflücken die Waldmeiers in einer Stunde. Das bedeutet 20.000 der blumig riechenden Kelche am Tag mit den kostbaren 3 roten Fäden im Inneren. 1 Gramm bedeutet 250 Mal bücken. Danach per Hand auszupfen und auf rechteckigen, mit Gaze bespannten Holzrahmen 2 bis 3 Tage trocknen. Für rund 30 Euro das Gramm deutscher Safran im Verkauf.
Also lukrativ, wenn man alles rechnet, die Zeit, die unangenehme Position beim Pflücken und die stundenlange Auszupfen der Feinarbeit. Genau, in der Landwirtschaft, solange man mit Riesenmaschinen fahren kann, da ist ja jeder bereit, sich in ein Ledersofa hinzusetzen und Vollgas zu geben. Aber wenn es zum Zupfen, sich bücken und so, dann ja.
Rund 700 Gramm Safran ergibt die Ernte auf den Feldern in Mittelfranken pro Jahr. Im besten Falle. Das sind 1.400 der kleinen Gläser, die Waldmeiers auf ihrem Hof, per Internet und auf Märkten verkaufen. Für Großhändler zu wenig. Für eine Steigerung der Produktion müsste der Betrieb auf Erntehelfer setzen, Management und Lieferketten ausbauen. Darunter würde die Qualität leiden, sind die Landwirte überzeugt. Im Iran zum Beispiel nutzt man zum Trocknen Wärmeöfen, in denen das teure Gewürz bereits einige Stunden später lieferbereit, aber auch weniger geschmackvoll ist. Und das lehnt Waldmeiers Kundschaft unter den fränkischen Sterne-Restaurants ab. Ob aus Klimaschutzgründen oder aus Verpflichtung zur Regionalität, Sterneköche wie Alexander Herrmann greifen immer häufiger lieber auf Exoten aus Deutschland zurück. Wie auf den Safran aus Unterdallersbach, Kaffernlimettenblätter aus dem Tropenhaus in Oberfranken, Papaya aus dem Tropenhaus im oberbayerischen Weihenlinden bei Bruckmühl oder Ingwer von mehreren Landwirten wie der Gärtnerei Böck in Neufahrn bei München.
Wir produzieren auf 5000 Quadratmeter Ingwer und erwarten schon eine sehr hohe Ertragsleistung von ungefähr 30 Tonnen heuer. Die Nachfrage ist schon sehr groß und die Leute kennen das ja gar nicht. Wenn man den wirklich benutzt und man kann sofort reinbeißen, man hat die Haut nehmen, man kann ihn zum Kochen nehmen, der ist einfach frisch. Das ist ganz was anderes, der ist nicht faserig innen. Das ist ganz was anderes, als wir den mal im Supermarkt jetzt kennt.
Florian Böck leitet eine der größten Gärtnereien rund um München. Er liefert Biokräuter, Gemüse und jetzt auch eigenen Ingwer an Supermarktketten. Die Abnahmepreise stimmen, das Interesse auch. 4 Landwirte teilen sich derzeit den Ingwermarkt in Südbayern.
Es gibt ja viele spannende Projekte, gerade im Gartenbau, weil man ja mit der Natur da Sachen produzieren kann, wo unglaublich ist. Und durch das, dass das so global geworden ist, gibt es ja echt verschiedene Sachen. Wir produzieren noch den Kurkuma mit. Gerade asiatische Produkte sind jetzt bei uns sehr im Kommen, also bei uns persönlich im Betrieb. Wir machen Perilla, also so Shiso-Minze und Wasserspinat.
Bei Böck stehen die schilfähnlichen Ingwerpflanzen unter Glas und bei 70% Luftfeuchtigkeit fast 2 Meter hoch. Die steigende Zahl an Sonnentagen in Oberbayern kommt dem Anbau sehr entgegen, sagt der Gärtnermeister. 9 Monate dauert die Bildung neuer Rhizome, also Wurzelknollen, die er an Großmarktkunden verkauft.
Also wir sind auch mit den Großen alle in der Testphase drin und probieren schon einige Sachen aus und auch mit der Preisanpassung etc., dass man sie miteinander findet. Man braucht ja bloß auf die heutige Situation schauen. Wir müssen natürlich schon ein bisschen auf das Regionale auch wieder schauen. Und wenn wir auch das hier produzieren können, ist es natürlich für den Kunden auch toll. Wir haben keinen Pflanzenschutz. Wir produzieren das ganze Jahr Gemüse, wo die Leute uns vertrauen, schenken. Und genauso können sie das Vertrauen auf den Ingwer beziehen. Und den anderen Ingwer, wo der überall herkommt, wissen wir einfach nicht, wer dahinter steckt und was produziert wird und was gemacht wird. Das wisst man nicht. Und bei uns können wir uns hier einfach sicher sein.
Exoten auf dem bayerischen Acker. Das war eine Reportage von Susanne Lettenbauer. Um das veränderte Klima geht es auch bei unserem nächsten Thema. Staubtrockene Böden bereiten den Landwirten in vielen Regionen Sorgen. Und die Bodenwasservorräte sind knapp. Doch noch gibt es Hoffnung, den Klimawandel aufzuhalten. Dieses Ziel hat auch der Forstwirt Philipp Gerhardt und berät deshalb zum Beispiel Landwirte bei der Umstellung auf klimafreundliche Agroforstsysteme. Anna-Marie Goretzky hat ihn bei seiner Arbeit in Brandenburg begleitet.
Marc Dümichen steht auf einem Brandenburger Feldweg im niederen Fläming. Es ist Herbst, die Sonne steht schon tief überm Horizont. Hinter dem Landwirt liegt ein Dürresommer. Wieder einmal.
Bei uns ist ab März kein Wasser. Von März bis Ende Juli, Anfang Juli fällt kein Tropfen Wasser. Und dieses Wasser brauchen wir aber, um in Zukunft überhaupt noch irgendwelche Erträge zu generieren. Also Getreide funktioniert nicht mehr.
Dabei ist der 46-jährige Hühne erfinderisch. Zugunsten seines Betriebs setzt er gerne auch auf weniger konventionelle Anbaumethoden. Vor rund 15 Jahren hat er auf Direktsaat und Dauerbegrünung umgestellt. Er sät also direkt ins unbestellte Feld und seine Böden sind ständig von Pflanzen bewachsen. Das habe schon viel gebracht, reiche aber bei weitem nicht als Antwort auf den Klimawandel. Über die platten Ackerflächen von Dümichen fegt der heiße Wind im Sommer ungebremst.
Da haben wir gestanden, da haben wir nicht die Hand vor den Augen gesehen. So ein Staub war hier. Das haben wir jedes Jahr und jedes Jahr viel schlimmer als im Jahr davor.
Dümichen, dessen Vorfahren schon seit 1600 hier den Boden bestellen, möchte etwas unternehmen. Hof, Betrieb und Boden sollen eines Tages an seinen Sohn übergehen, und zwar in einem besseren Zustand als jetzt. Deswegen hat er sich an Philipp Gerhardt gewandt. Der 37-jährige Forstwirt ist Experte für Agroforstsysteme. Er berät Land- und Forstwirte nicht nur in Deutschland zu dem, was er Baumfeldwirtschaft nennt. Sein Vorschlag für Dümichen: auf dem Acker breit angelegte Baumreihen pflanzen, die den Wind bremsen und zwischen denen die großen Landmaschinen bequem fahren können.
Wir setzen Gehölze, die eben diese dienenden Funktionen haben für den Ackerbau. Dass wir eben sagen, wir möchten was, was robust ist, was dieses Klima hier im niederen Fläming zum Beispiel aushält, was uns Schatten bringt, Taubildung und so, was aber gleichzeitig auch einen Fruchtertrag hat, um in der landwirtschaftlichen Förderung zu bleiben.
Dümichen nickt, denn auf die Agrarsubventionen kann sein Betrieb nicht verzichten.
Wenn das Geld da wäre, würde ich meine gesamte landwirtschaftliche Nutzfläche, die ich habe, mein Eigentum, das sind 100 Hektar, die würde ich nehmen und würde sagen, Philipp, bitte, fang an zu pflanzen.
Philipp Gerhard schlägt die Pflanzung von Robinien vor, sowie besondere Pappelzüchtungen, die gut mit solch trockenen Standorten zurechtkommen. Doch Gerhards Klimavisionen gehen um einiges weiter. Rund 70 Kilometer südwestlich von Berlin hat er in Brück den Waldgarten der Frieder Bildungs- und Begegnungsgemeinschaft mit aufgebaut. Ein Modellort, in dem an einem, wie es auf ihrer Homepage heißt, radikalen Wandel in der Landbewirtschaftung gearbeitet wird. Ein Experimentierfeld auch für den Klimaschutz. Denn mit den Problemen durch Hitze und Trockenheit ist der Landwirt Dümichen natürlich nicht allein, sagt Philipp Gerhard.
Wir haben weitestgehend eine ausgeräumte Landschaft, wo der Wind drüber hinweggehen kann, ungebremst, wo das Licht gut reflektiert wird, sich in Wärmestrahlung umwandelt und wo wir dann den Wind auch noch aufheizen. Und das ist wie ein Föhn, ja, und der geht über diese Flächen hinweg und nimmt die Feuchtigkeit raus. Und das müssen wir halt aufbrechen und müssen zu einer reich strukturierten, gehölzreichen Landschaft zurück, um die Winde zu bremsen, zu verwirbeln, um durch die Verdunstung der Pflanzen wieder Kühlung zu schaffen.
Er läuft durch den Waldgarten. Überall Pflanzen, am Boden, auf Kniehöhe, über dem Kopf. Zwischen all den Pflanzen wachsen hier auch 10 verschiedene Sorten Haselnüsse und 8 unterschiedliche Esskastaniensorten. Die sind für Philipp Gerhard besonders wichtig.
Das hier zum Beispiel ist eine Kreuzung aus europäischer und japanischer Esskastanie.
Esskastanienbäume sind sehr dürreresistent und könnten dem fortschreitenden Klimawandel gewachsen sein. Deren Pflanzung hätten in der Baumfeldwirtschaft für Landnutzer gleich mehrere Vorteile, so Gerhard. Die essbaren Baumfrüchte ließen sich zusätzlich zu den bereits vorhandenen Produkten vermarkten. Sie würden den Humusgehalt auf dem Acker erhöhen, große Mengen an Kohlenstoff binden, Nährstoffe und Wasser im Boden halten, vor Wind und Erosion schützen. Aber Gerhard will nicht nur Landwirte anregen, Klimawandelgehölze in Agroforstsystemen zu pflanzen, sondern appelliert auch an uns Konsumenten, unsere Ernährung zu verändern. Weniger Getreide und stattdessen beispielsweise mehr Walnüsse oder Esskastanien essen, damit kochen und backen, dem Klima zuliebe.
Wenn wir Baumfrüchte essen, dann ist das nicht nur gesünder, ja, als das ganze Getreide, sondern dafür müssen ja Bäume wachsen. Und das ist eigentlich das Interessante. Wenn ich Acker umwandle in Baumkulturen, dann habe ich in der Regel eine ziemliche Erhöhung des Humus im Boden natürlich. Ja, und Humus ist zu 98% Kohlenstoff. Also wir können eine unglaubliche CO2-Bindung leisten.
Seine Klimavision, großflächig essbare Landschaften, wie er sie bildstark nennt, pflanzen. In der dem Waldgarten angegliederten Baumschule verkaufen sie nicht nur das, was sie hier Klimabäume nennen, sondern forschen auch zu diesen Klimawandelgehölzen. Also Baumarten und Sorten, die besonders gut mit Hitze, Wasserknappheit, Spätfrost umgehen können. Es sind Pfahlwurzler, die ihre Wurzel vertikal nach unten in den Boden schieben und so auch an tiefe Wasserschichten kommen. Sie wachsen hier in besonders tiefen Aufzuchtbehältern, damit sich die lange Pfahlwurzel gut entwickeln kann.
Es geht eben darum, dass der Baum einen guten Start hat. Wenn eben Dürren kommen, macht das natürlich einen Unterschied, ob eine Pflanze irgendwie in den obersten 10, 20 Zentimetern des Bodens wurzelt oder schon 70, 80 oder 100 Zentimeter tief. Und deswegen sind vor allem die Pfahlwurzler interessant, also Walnuss, Esskastanie, die Schwarznuss, die Pekannuss, die Hickories.
Also auch sogenannte fremdländische Arten, auf die der Agroforstplaner und die Baumschule setzen. Stefan Adler, Referent für Waldpolitik beim NABU-Bundesverband, begrüßt die Agroforstsysteme zwar grundsätzlich, sieht die Einführung gebietsfremder Arten aber kritisch.
Die Natur weiß eigentlich am besten, womit sie zurechtkommt. Die Natur versucht immer, stabile Systeme zu schaffen. Und deswegen wäre es eben auch wichtig, dass man vor allem heimische Bäume auf die setzt, die in Zukunft hier auch in der Landschaft wachsen sollen.
Philipp Gerhard meint, die Chance hätten wir Menschen verspielt, Der Klimawandel schreite so schnell voran, da kämen viele heimische Arten nicht mehr mit. Jetzt ginge nur noch eines, mit Esskastanie und Co. aufbäumen gegen den Klimawandel.
Anna-Marie Goretzky über die Baumfeldwirtschaft gegen den Klimawandel.